Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bogatzki, guten Morgen und herzlich willkommen. Einen Mann, der in der Welt des Wortes genauso zu Hause ist wie in der Welt der Kunst, darf ich Ihnen heute noch einmal vorstellen. Florian Illjes, der am 1. Januar die Leitung des Rowohlt Verlages übernimmt. Als er vor einem Jahr unser Gast war, stand im Zentrum seines Berufslebens noch ganz sein Berliner Auktionshaus Villa Griesebach. Und natürlich seine erfolgreichen Bücher. Erst einmal wollte ich aber von ihm wissen, woher kommt Ihre Liebe zu Wolken, Florian Illjes?
Die Liebe zu Wolken, das ist ganz unerklärlich. Wie die Wolken selbst kann ich es auch nicht wirklich erklären, aber jedes Mal, wenn ich hochgucke in den Himmel, dann würde ich am liebsten stehen bleiben und nichts anderes mehr für den Rest des Tages machen.
Bei Deutschlandfunk Kultur hören Sie die Wiederholung eines Gespräches mit Florian Illjes. In diesem Jahr erschien sein zweites Buch zum Jahre 1913, Untertitel »Was ich unbedingt noch erzählen wollte«. Ein Band, der es gleich in die Bestsellerlisten schaffte. Vor einem Jahr aber war gerade sein Werk mit dem Titel erschienen »Gerade war der Himmel noch blau – Texte zur Kunst«. Und das waren lauter Liebeserklärungen. An wen denn genau?
Das sind Liebeserklärungen an die Menschen, die mich über die letzten 20, 25 Jahre, seit ich über Kunst oder Literatur schreibe, am meisten in den Bann gezogen habe. Das sind vor allem Künstler. Das sind Künstler, die auch immer mal wiederkehren. Manche, mit denen ich mir erst riesig Schwierigkeiten hatten. Caspar David Friedrich, den man eigentlich ja natürlich sich eigentlich sofort immer nur auf Knien nähren soll. Und da hatte ich lange so eine gewisse pubertäre Trotz, dass ich überlegte, ob man sich vielleicht Caspar David Friedrich auch anders nähern könnte. Jetzt weise geworden, 46 Jahre alt, weiß ich, man kann sich ihm nur auf Knien nähern. Deswegen ist das dann wirklich eine Liebeserklärung geworden.
Das heißt, so spät ist die Pubertät erst vorbei?
Ja, das dauert länger. Wenn man aus dem Vogelsberg kommt, dann zieht sich das ein bisschen länger. Andere habe ich früher sofort ins Herz geschlossen. Gottfried Benn etwa, über den gibt es viele Texte. Etwa 100 habe ich geschrieben, befürchte ich. 2 sind davon in dem Buch. Texte über Maler sind Texte über Kunsthistoriker, die mich fasziniert haben. Julius Meyer-Graefe, Max Friedländer, große Figuren, alles Figuren, die mich für Artikel, für Essays beschäftigt haben. Oft Figuren, mit denen ich mich auch richtig erstmal auseinandersetzen musste und die Liebe manchmal erst langsam gewachsen ist. Es gibt auch Liebe auf den ersten Blick.
Christoph
Schlingensief ist
das
lieber,
war lieber auf den ersten Blick.
Das war lieber auf den ersten Blick. Einfach, ich bin sozusagen von der ersten Sekunde an, dachte ich, das ist ein einzigartiger Mensch, den ich hier vor mir sehe, an einem Sommermorgen vor der Volksbühne am Tag, bevor er auf seine Deutschlandreise ging, habe ich ihn dann für die Zeitung treffen können und mit ihm gesprochen und wusste von der Sekunde, dass ich das hier ein ganz bedeutsamer Mensch ist, der hier vor mir sitzt.
Gab es da auch welche, wo Sie am Anfang Probleme mit hatten und wo dann erst mit der näheren Beschäftigung die Liebe erwachsen ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vor allem in der Kunst würde ich sogar sagen, im besten Falle, also Jackson Pollock sagt, Kunst, die groß ist, muss im Moment ihrer Entstehung erst einmal hässlich sein, verstörend sein, überfordernd sein. Und da gibt es ganz viele Fälle, vor allem in der abstrakten Kunst. Künstler wie Günter Frutrunk, Peter Röhr, über die ich da schreibe, auch Andy Warhol, wo ich erst mal dachte, das ist bei Warhol banal, bei den anderen vielleicht zu brutal oder zu aggressiv. Und wo man dann merkt, meine Güte, aber dieser Warhol, der geht mir jetzt seit 10 Jahren nicht aus dem Kopf. Ist da nicht doch wirklich mehr? Ist da nicht wirklich mehr? Und irgendwann merkt man, ja, da ist viel mehr. Das heißt, ich glaube, der Grad der Liebe, der kann auch sehr langsam wachsen. Und das sind manchmal die nachhaltigsten Lieben, weil man da wirklich auch durch gewisse Täler schon gegangen ist vorher.
Da nähern wir uns jetzt auf Knien der Zeit von Caspar David Friedrich. Sie vertreten in Ihrem Buch nämlich die These, dass die 1830er Jahre die interessantesten in Deutschland gewesen seien. Lieben Sie so sehr das Biedermeier oder wie kommen Sie darauf?
Ich bin absolut davon überzeugt, dass es die schönste Zeit war, die es in Deutschland gab. Wenn man noch einen vernünftigen Zahnarzt gehabt hätte, sicherlich, das ist immer hilfreich. Also das hatten die Armen nicht. Aber wenn Sie sich angucken, was da war sogar, man glaubt es kaum, Berlin schön in den 1830er Jahren. Da war sogar Berlin geistvoll und da war sogar Berlin ein bisschen im italienischen Licht zu sehen. Das war die Zeit von Schinkel, das war die Zeit von Humboldt in Berlin. Das war die Zeit von Friedrich zum Beispiel in Dresden. Das war die Zeit der Romantik. Das, was mit dem Biedermeier da verbunden wird, das ist nicht das, was mich an dieser Zeit fasziniert. Ich glaube, es wurden schöne Möbel gemacht in der Zeit, sehr schlichtes, wunderbare Möbel in diesen 1820er Jahren. Vor allem aber waren die Gedanken so frei und das ist, glaube ich, das Aufregendste, was man spürt in der Malerei, im Denken, in den Schriften, in den romantischen Briefen dieser Jahre. Da ging wirklich den Menschen das Herz auf und die Augen auf. Und das ist etwas, was mich so fasziniert, dass man da plötzlich sieht, das sind Männer und Frauen mit offenem Herzen, offenen Augen, gucken auf die Welt, gucken auf sich und bauen eine neue Welt.
Wann war das denn das erste Bild, das Sie sich gekauft haben? Wann haben Sie Ihre Leidenschaft zu Kunstwerken entdeckt, die 150 oder 200 Jahre alt sind?
Die Leidenschaft begann sehr früh. Als ich einmal in der Schule einen Ausflug gemacht habe in den Frankfurter Städel, ins Museum, da war ein Bild eines französischen Impressionisten, da war einfach ein Sommertag in Lila gemalt und es hat mich vollkommen in den Bann geschlagen, dass man einfach auch Menschen und Gebäude und Häuser lila malen kann, weil das auch eine Form ist, die zwar mit der Realität nichts zu tun hat, aber die genauso gültig ist und genauso wahr. Und in der Zeit fing ich dann auch an, ich weiß nicht warum, aber dann auch zu sagen, ich möchte auch Kunstwerke um mich haben, besitzen. Ganz früh hatte ich diesen fatalen Hang zu sagen, ich möchte immer ein Original haben und war nicht so vernünftig, Druckgrafik zu erwerben, die ja günstiger ist, weil sie in einer höheren Auflage erscheint. Und es waren dann einfach lokale und regionale Künstler, einfach die ich mir von meinem kleinen Geld, was ich als Lokalreporter mir täglich dazu verdiente, kaufen konnte. Und das hat da nicht aufgehört. Seit ich 16 bin, 17 bin, ist Kunst für mich auch immer etwas, eine Besessenheit bei mir. Und Besessenheit hat in diesem Falle tatsächlich auch was mit Besitzen wollen zu tun.
Stichwort Auflage. Ein richtiger Bestseller von Ihnen war vor 5 Jahren, 1913, der Sommer des Jahrhunderts. In der Presse ist mal die Rede von 1 Million Auflage, mal die Rede von 1,5 Million. Wie viel waren es denn wirklich?
Ich habe es nicht persönlich nachgezählt, deswegen. Es sind etwa 750.000. Es sind vor allem, was mich sehr glücklich macht, es sind ebenso viele Exemplare in vielen Ländern, deren Sprachen ich nie lernen werde. Also es ist sozusagen auch ein Buch geworden, was diese Idee eines besseren Europas vor dem Ersten Weltkrieg nach Asien oder nach Südamerika oder nach Amerika getragen hat. Also ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich bin bis heute sehr verwundert, dass ein solch, sage ich mal, bildungsintensives Buch, wo es so viel um wirklich Hochkultur geht, so viele Leser gefunden hat. Das ist für mich bis heute ein wunderbares Phänomen und das mich immer wieder verwundert und glücklich macht.
Sie beschreiben da eben am Vorabend des Ersten Weltkrieges die europäischen Geisteschaffenden, vor allem in Berlin, Wien, Paris. Aber nicht nur, wie sie leben und leiden und ihre Werke schaffen, sondern auch, wie sie saufen, wie sie Sex haben. Und das in teilweise ganz, ganz kurzen Passagen. Manchmal ist so ein, ja, Kapitel kann man gar nicht sagen, ein Kapitelchen nur ein paar Zeilen lang. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Also diese Idee, quasi das Jahr als Collage zu erzählen, hat unglaublich lange gebraucht, wie so häufig. Also es war eine sehr lange Vorbereitung, in der ich sehr viel gelesen habe. Und ich habe viel geschrieben und merkte dann immer wieder, auch das ist selbst, finde ich, auch langweilig. Man will nicht jetzt 20 Seiten über das oder 20 Seiten über das lesen, vielleicht nur 2 Sätze. Aber man braucht für 2 Sätze manchmal genauso viel Lektüre vorher wie für 20 Seiten, weil man eben genau wissen muss, wie war der Händedruck von Rilke. Wenn man viele Zeitgenossen gelesen hat, dann merkt man, liest man eben, ja, dass da lag wie so ein Stück nasser Fisch in der Hand, wenn man Rilke die Hand gab. So habe ich gelesen, habe den Warenhauskatalog des KDW bis ins letzte Detail studiert, habe die Zeitungen dieser Jahre immer wieder gelesen, um ein Gefühl für den Geist der Zeit zu haben, um ein Gefühl zu bekommen für das, was die Menschen ausmachte, ein Gefühl, was diese Menschen bewegte. Und die Collage dann als Stilmittel ist ganz verrückt, da bin ich dann auch Kunsthistoriker, denn die Collage ist das, die wie man so sagt, synthetische Collage ist eigentlich die stilistische Revolution neben vielen anderen dieses Jahres. Picasso macht seine Collagen in diesem Jahr 1913 im Kubismus, wo er eben Zeitungen auf die Leinwand klebt und ähnliches. Und das schien mir eine spannende Frage, ob man das nicht auch in eine Textform übersetzen kann, was eigentlich die Zeit sozusagen als Kunst in diesem Jahr 1913 hervorgebracht hat. Und so entstand die Idee, auch das Jahr als Collage zu erzählen.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur der Kunsthändler und Bestsellerautor und demnächst Verlagsleiter Florian Iljes, geboren 1971 in Schlitz. Der Vogelsberg wurde ja schon erwähnt, aber da wird trotzdem jetzt mancher fragen, Schlitz wo?
Ja, ein Leben lang sorgte das überall für große Erheiterung, nur nicht in Amerika, da kennt jeder das Schlitzbier immerhin. Aber
das kommt wirklich daher?
Das kommt wirklich daher, ist ein ausgewanderter Brauer aus Schlitz und das ist auch sozusagen der größte Stolz ist, dass unsere Brauerei weitaus älter ist als ganz Amerika, also 1585 gegründet. Das ist eine ganz wunderschöne kleine Stadt mit 5 Burgen und vielen schönen Dingen, die alle in dem Namen Schlitz jetzt nicht sofort sich so leicht transportieren. Aber es ist ein sehr schöner Ort und er hat mir sehr viele angenehme Gesprächsauftakte geliefert, wenn ich gefragt wurde, woher ich komme.
Der Vater war Biologieprofessor und Sie sind das jüngste von 4 Kindern. Wo war der Vater Professor? In Schlitz ganz sicherlich nicht.
Nein, in Schlitz war er nicht Professor. In Schlitz hatte er eine ganz wunderbare Aufgabe. Er leitete das Max-Planck-Institut für Fließgewässerforschung. Das heißt, dort gibt es den besterforschten Bach Europas, weil dort eben ein Bach bis in seine letzten Atome erforscht wurde. Deswegen ist er in diesen kleinen Ort gekommen. Nach dem Kriege. Er war Professor für Ökologie in Gießen. Also er war einer der ganz frühen
Umweltforscher,
Umweltmahner, der sehr früh in den 70er Jahren sehr massiv für eine Umweltpolitik eingetreten ist und ist dann früh gestorben, als ich 11 Jahre alt war, aber hat mich als Mensch sehr geprägt.
Und Sie an damals aber als Kind die Schriftstellerin Gudrun Pausewang als Grundschullehrerin.
Ja, die ist ja sehr berühmt mit ihren apokalyptischen Büchern, Die letzten Kinder von Schävenborn und Die Wolke. Und sowohl Schävenborn als auch Die Wolke, das ist immer Schlitz. Also das ist immer unser kleines Städtchen. Und die ist ja eine wunderbare Schriftstellerin, weil sie es schafft, mit Worten so eine Suggestion, so eine Angst zu erzeugen. Das ist ja eine große schriftstellerische Leistung.
Sie war ja, und wie war die als Lehrerin? Wie hat sie den kleinen Flo gefördert?
Ja, das fragt man sich. Also sie hat auf jeden Fall offenbar meine Lust am Schreiben sehr inspiriert und sehr in Gang gesetzt. Das kann man ja dann immer im Nachhinein nicht mehr so gut rekonstruieren, aber es war eine wunderbare Grundschullehrerin. Natürlich war der Umgang mit diesen Büchern, die sie schrieb, für mich etwas überfordernd, weil das natürlich auch Bücher waren, die immer diese Atomangst und den sauren Regenangst und so weiter geschürt haben. Also da bildete sich auch ein leichter Trotz bei mir und ich glaube, sie ist jetzt als ich dann Generation Golf schrieb, hat sie das jetzt nicht unbedingt so in Verzückung gesetzt, dass das nun gerade rausgekommen ist nach 4 Jahren Grundschullehre bei Gudrun Pausewang. Aber so ist das nun mal mit den Schülern, die dann manchmal doch ganz andere Dinge vollbringen wollen, als die Lehrer sich das wünschen.
Generation Golf 2000, Ihr erster Bestseller gewesen. Sie wurden dafür Popliterat genannt. Hat Ihnen dieses Etikett wirklich gefallen?
Nein, aber gegen Etiketten kann man überhaupt gar nichts tun. Das weiß ich als Journalist, weil das ist einfach eine Realität. Man muss einfach warten und dann irgendwann 1913 schreiben. Und ich glaube, also wie viele Jahre waren es danach? Ich glaube, 18 Jahre danach gab es dann eben 1913. Und so langsam beginnt das Etikett Popliterat zu verblassen. Ich habe aber auch gar
nicht... Weil Sie ja jetzt aus der Pubertät, wie Sie eingangs gestanden haben, heraus sind.
Genau, aber ich finde es gar nicht schlimm, weil es heißt einfach, dass es eine eigene Form ist, auf die Welt zu schauen. Und ich glaube, die Popliteratur war und die dafür klassischer stehen. Das ist ja ganz, also Christian Kracht galt auch als Popliterat, er ist ein großer Literat, also das ist einfach auch ein Behelfsbegriff gewesen für eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Autoren. Aber ich finde, sowas hat immer einen großen Charme, weil man sich an sowas reiben kann. Mich hat das nicht gestört und ich bin aber auch jetzt nicht böse, dass das so langsam zu verblassen beginnt.
Schülerzeitung haben Sie natürlich gemacht, ist klar. Und dann haben Sie als Jugendlicher Erstartikel in der Lokalpresse im Schlitzer Boten geschrieben. Worüber haben Sie da geschrieben?
Da habe ich wirklich über alles geschrieben. Das war, fing ich mit 15 Jahren an. Der Lokalreporter, den wir hatten, war ein gestandener Mann, der aus dem Kriege nur mit einem Bein zurückkam. Und an einem Tages wurde ihm wegen zu viel Rauchen auch das zweite Bein abgenommen. Und ganz ohne Bein war dann auch im Schlitzerland nicht mehr als Lokalreporter eine Tätigkeit möglich. Und dann bin ich von einem auf den anderen Tag von der Druckerei gefragt worden, ob ich als Chefredakteur der Schülerzeitung nicht die Lokalberichterstattung übernehme. Und so ging es dann los. Und ab dem Tag war ich bei den Imkern, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Baustelleneröffnung und bei der Stadtverordnetenversammlung eigentlich jeden Tag unterwegs, habe fotografiert und geschrieben über alles. Und das war die größte Lehrstunde für mich, weil ich gelernt habe, es kann noch so langweilig sein bei den Imkern und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Deine verdammte Pflicht ist es, so zu tun, als wäre es ein wahnsinnig aufregender Abend gewesen und dass man einfach mit Worten etwas erzeugen kann, was der Wirklichkeit nur noch annähernd nahe kommt.
Wir wollen die Kaninchenzüchtervereine bitte nicht vergessen. So, und nach Abitur, Volontariat bei der Fulda Zeitung, und jetzt muss ich einfach ganz persönlich erzählen, wann ich das erste Mal, und zwar was auf den Tag genau, fast vor 25 Jahren, den Namen Florian Iljes überhaupt gehört habe. Ich habe eine Reportage geschrieben über Fulda und seinen damaligen schrecklichen Bischof Düber und war fast eine Woche in Fulda, und eine der Interviewpartnerinnen war eine ganz altgediente Lokalredakteurin der Fulda Zeitung, die mir mit leuchtenden, also so mit glänzend fanaten Augen von diesem großartigen Talent, dem Flo, erzählt hat. Da waren sie gerade mal 20.
Ja, das war eine ganz tolle Frau, Lili Fahr, die, glaube ich, noch mit, weiß ich nicht, mit 80 oder 90 noch Fulda Karnevalsprinzessin wurde, was ich schon mal irgendwie ungefähr 50 Jahre davor schon einmal war. Mit der saß ich Tisch an, wie sagt man, Seite an Seite an einem gemeinsamen Schreibtisch, die 90-Jährige und der 19-Jährige. Und die hat mich mit ihrem irrsinnigen Humor und mit ihrer irrsinnigen Weltklugheit sehr begeistert und sehr geprägt. Und ich freue mich sehr, dass sie das ebenfalls so genossen hat wie ich. Das ist schön.
Sie waren damals auch schon Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeine. Da wurden Sie Redakteur 1997, Generation Golf, erste Bestseller, haben wir schon drüber gesprochen, 2000. Dann bei der Zeit Feuilleton-Chef, das klingt ja nach Senkrechtstarter schlechthin. Gab es da nicht irgendwann mal auch mal Krisen oder Einbrüche?
Die gab es ganz bestimmt, aber wie der Vorteil von so kurz gefassten Biografien ist, dass man die dann alle nicht sieht und dass man die alle überspringt. Natürlich gibt es die alle, die gibt es bei jedem Menschen, die gibt es bei mir. Das klingt jetzt alles sehr sozusagen stringent und das weiß man ja aber natürlich, dass da nicht nur viel Arbeit dahinter steckt, sondern auch viele Umwege und Seitenwege und Rückschläge. Ich hatte aber einfach das Glück, dass ich immer wieder an Personen gekommen bin, die mich zu sehr frühen Zeitpunkten an bedeutende oder wichtige Positionen gesetzt haben. Frank Schirrmacher, Giovanni Lorenzo.
Der ehemalige FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher, Giovanni Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit.
Die eben mir Aufgaben zugetraut haben, die dem Alter vielleicht nicht üblicherweise jemanden zugetraut werden. Und meine ersten Artikel sind wirklich sehr früh in der FAZ erschienen. Es war sehr lustig, weil ich den armen Kunstredakteur Eduard Bocan immer mit Zusendungen gequält habe über Kunstausstellungen im Fulda-Land, weil ich einfach beschlossen hatte, irgendwann muss er eine veröffentlichen. Und er hat wirklich eine veröffentlicht. Also das war sozusagen, also ich habe ihn einfach gequält. Alle 4 Wochen kriegt er wieder eine ungebetene Kunstkritik. Dann hat er tatsächlich eine veröffentlicht und dann haben wir danach telefoniert. Und dann hat er gesagt, wie alt sind Sie eigentlich? Und dann habe ich gesagt, 19. Dann hat er gesagt, das sage ich jetzt mal hier lieber nicht, dann warten wir noch mal ein paar Jahre, bis Sie hier das erste Mal zu Besuch kommen.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur Florian Iljes, der neben seinen journalistischen Arbeiten in jungen Jahren auch noch Kunstgeschichte in Bonn und Oxford studiert hat. Wie haben Sie das hingekriegt?
Ich glaube, ich würde heute kein Kunstgeschichtsstudium daneben mehr hinbekommen. Das war noch goldene Zeiten, wo es doch sehr darum ging, über schöne Bilder nachzudenken und schöne Bilder zu beschreiben. Wenn ich heutige Kunstgeschichtsstudenten und ihr Pensum sehe, glaube ich, kann man daneben keinen Journalismus mehr betreiben, wie ich es gemacht habe. Ich habe, glaube ich, immer, es war für mich nie eine Anstrengung zu schreiben, sondern immer ein großes Glück und immer, es war nie eine Last, es war immer, sonst geht das ja natürlich gar nicht, das alles so nebenher oder miteinander zu verweben. Deswegen würde ich sagen, irgendwie ist es immer wieder gegangen, aber ausschließlich deshalb, weil die Begeisterung so groß ist für den Gegenstand.
Sie haben eine Magisterarbeit geschrieben über den deutschen Kunsthistoriker Gustav Friedrich Wagen in England. Das ist eine Studie über den Import kunsthistorischer Systeme zur Zeit des Viktorianismus.
Muss ich selber lachen, ja.
Warum sagen Sie heute, das war nur in der Pubertät?
Nein, ist doch toll, dass der Name Gustav Friedrich Wagen jetzt einmal deutschlandweit zu hören ist. Das ist eine der ganz großen zentralen Figuren. Der hatte über 38 Jahre Leiter des Berliner Alten Museums, eine Amtszeit, die heute niemand mehr hinbekommt ist einfach eine Figur gewesen, die mich sehr fasziniert hat, weil er sich mit Geschmack beschäftigt hat. Und ich habe dann diese Arbeit eben in England vor allem geschrieben, wo ich Geschmacksgeschichte studieren durfte und das mit dem schönen Titel History of Taste, wie das in England hieß.
Was ist Geschmacksgeschichte?
Geschmacksgeschichte ist das Tollste, was es gibt und was ich eigentlich jeden Tag betreibe. Ich glaube, ich mache, egal ob ich Journalist bin, Kunsthändler, Autor, betreibe ich eigentlich immer Geschmacksgeschichte. Die Frage ist immer, warum mögen wir zu bestimmten Zeiten bestimmte Menschen, bestimmte Künstler, bestimmte Schriftsteller? Warum geraten Schriftsteller, Künstler in komplette Vergessenheit? Warum war Caspar David Friedrich, um das Beispiel zu nennen, sozusagen nach seinem Tode in vollkommener Vergessenheit, hing in keinem deutschen Museum? Die Bilder waren bei der Familie, die irgendwie versuchte, manchmal was zu verkaufen, um sich über Wasser zu halten. Der war 50 Jahre vergessen. Eigentlich waren alle großen Künstler, die wir heute als die Heroen bezeichnen, Caravaggio oder wer auch immer, manchmal sogar für Jahrhunderte vollkommen vergessen. Und wieso das so ist und warum das so ist, ist etwas, was mich jeden Tag sehr beschäftigt.
Also mit Geschmacksgeschichte meinen Sie im Grunde auch Moden verarbeiten, was Gesellschaft so gerade toll findet und dann auf einmal wieder nicht toll findet. Was sind denn Ihre Antworten dann darauf? Warum auf einmal ja bestimmte Künstler in der Versenkung verschwinden und dann vielleicht wieder auftauchen?
Es gibt, die Antworten auf diese große Frage ist immer nur ein Suchen. Also das ist nur, glaube ich, dass das eigentlich dasselbe ist, was ich immer selber betreibe. Wenn ich 1913, als ich anfing, das zu schreiben, habe ich in so einen Klassiker geguckt, den Steinschen Kulturfahrplan, den wir alle kennen sozusagen, wo die Jahre geordnet sind nach den wichtigsten Ereignissen.
Also ein Standardwerk über Kulturgeschichte.
Wenn Sie da reingucken und das Jahr 1913 aufschlagen, ist nichts von dem drin, was wir heute für bedeutend halten. Denn die letzte Redaktion, die da stattgefunden hat, waren die 1960er Jahren. Und da werden Ballett-Uraufführungen, Theateraufführungen, Kunstwerke genannt, die wir heute mit unserer heutigen Sicht gar nicht für modern oder avantgardistisch halten. Für uns heute ist das Schwarze Quadrat von Malevich, der Duchamp, der erste Ready-Made relevant, aber in den 60er, 70er Jahren war das überhaupt nicht relevant. Das heißt, jede Gegenwart baut sich neu ihre eigene Vergangenheit. Jede Gegenwart baut sich ihre Kunstgeschichte neu, jede Gegenwart baut sich ihre Literaturgeschichte neu. Also wir bauen uns immer wieder das, was wir für Avantgarde halten, neu zusammen. Und das ist ein unglaublich faszinierender Vorgang, der sehr viel mit Abstoßung, Aneignung, Moden, aber dann auch mit Generationswechseln zu tun hat. Wir redeten über die Pubertät. Man mag nicht das, was die Eltern mögen an der Kunst. Man mag eher das, was die Großväter mögen. Also es gibt sicherlich auch diesen Abfolgerhythmus, dass man sagt, 100 Jahre später, also jedenfalls zwei Generationen später, das ist dann abgesicherter. Also Kafka, Ben, Kirchner, diese Figuren aus dem Jahr 1913, die sind heute durch den Ablauf einer Liebe und eines Vergessens gegangen und kommen jetzt dann wieder. Aber das ist in jedem Einzelfall immer wieder ein Phänomen. Man kann das nie wirklich logisch erklären.
Dieser Stein, der dieses Standardwerk geschrieben hat, ich glaube, der war ja nach dem Krieg hessischer Kultusminister. Ich weiß jetzt nicht, müsste ich erst mal googeln, was ich jetzt nicht kann. Ich vermute mal, dass der ja lange vor 1913 geboren ist. Das heißt, die, von denen Sie jetzt hier schwärmen und wo Sie Liebeserklärung abgeben, die hat er miterlebt. Vielleicht mochte er die einfach nicht. Ist das auch so eine Generationenfrage im Grunde dann, welcher Geschmack sich dann erhält und welcher nicht?
Ganz unbedingt. Man hält, glaube ich, grundsätzlich die eigenen Zeitgenossen zeitweilig für unglaublich bedeutend und dann irgendwann für ganz unbedeutend, weil man sozusagen sieht, ach, der ist auch alt geworden oder was auch immer, oder der macht immer dasselbe. Und dann plötzlich kommt die nächste Generation und sagt, ja, von mir aus macht Warhol immer dasselbe, aber er hat es eben vor allen anderen gemacht und er hat prophetisch erkannt, dass das, was die Menschheit im Jahr 2017 eigentlich bestimmt, im Sinne von Massenkult, von Algorithmen, von Serialität, das hat er alles 1962 gedacht, als Konrad Zuse in Hünfeld bei Schlitz erst an seinem Computer herumbastelte und es überhaupt noch gar keine Idee von Algorithmus und Internet gab. Also das sind Dinge, als Zeit den schlechtesten Ruf hatte Warhol unter seinen gleichaltrigen sozusagen Generationsgenossen und wir heute sehen, wie prophetisch er war, und das war bei Stein sicherlich ganz genauso. Also man ist immer ungerecht gegenüber seinen Zeitgenossen, man hebt sie zu sehr in den Himmel und man verdammt sie zu sehr.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur Florian Illies, als wir uns vor einem Jahr trafen, noch ganz im Amt des geschäftsführenden Gesellschafters des Auktionshauses Villa Griesebach in Berlin. Was ist ein geschäftsführender Gesellschafter?
Es klingt fast so kompliziert wie Gustav Friedrich Wagen und die Zeit des Viktorianismus, über die wir gerade sprachen. Das heißt einfach nur, dass man als Teilhaber in einer Firma ist und mit die Geschäfte führt. Also, dass man Unternehmer ist und Mitbesitzer zu einem sehr kleinen Teil. Das ist sozusagen ein wunderbares deutsches Wort, über das ich Mark Twain sicherlich sagen würde, es ist ein Wort, bei dem man am Anfang mit dem Fernglas nach dem Ende suchen muss.
Sie machen das seit 2011, dass Sie für die Villa Griesebach tätig sind, nach einem strammen Durchmarsch durch den deutschen Feuilleton-Journalismus, über den wir ausgiebig gesprochen haben. Hatten Sie da jetzt mal platt gesagt die Schnauze voll vom Journalismus und vom deutschen Feuilleton?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach, glaube ich, so unglaublich früh angefangen. Das heißt, ich habe nach 20 Berufsjahren eigentlich erst...
Da waren Sie gerade noch am Ende der Pubertät, ja, mit 40, 20 deswegen, Berufsjahre, das reicht dann.
Das war schon viel, und ich bin ja auch weiterhin, damit kann man ja nicht aufhören, ich schreibe viel und mit großer Leidenschaft und Lust über Kunst oder Literatur in der Zeit immer wieder, und das hört nicht auf. Ich habe einfach sozusagen jetzt eine ganz andere Form, mich mit der Kunst zu beschäftigen, die mich sehr begeistert. Ich habe meine erste Redakteursstelle, die ich hier hatte bei der FAZ, war die im Ressort Kunstmarkt. Eine der ersten Tätigkeiten war, über Auktionen bei Villa Griesebach zu schreiben. Also deswegen habe ich immer eine große Faszination dafür
gehabt. Also eine Rückkehr war das dann.
Und es hat mit demselben zu tun, über was wir gerade sprachen. Geld ist für mich auch nur eine Kategorie dafür zu besagen, welchen Wert misst eine Zeit einem Kunstwerk zu. Und das ist für mich faszinierend zu sagen, ein Bild kostet jetzt 1 Million oder es kostet 10.000 Euro. Und man kann fest davon ausgehen, dass manche dieser Bilder in 100 Jahren oder sagen wir in 10 Jahren nicht mehr 1 Million oder 10.000 Euro wert sind, sondern viel weniger oder viel mehr. Das Geld ist eben eine Form, in der eine Gesellschaft oder eine Zeit versucht, einen Wert eines Kunstwerks zu bemessen. Aber es ist wie alles andere auch in höchstem Maße fließend, und man ist immer nur an einem winzigen Punkt einer langen Entwicklung.
Und wie kann ich das abschätzen? Oder ist das jetzt wirklich im Grunde Zockerei wie Roulette spielen, wenn ich mir überlege, das eine wird im Wert sinken und das andere wird im Wert steigen?
Glücklicherweise ist es am Ende... geht es um Bedeutung, und bedeutende Kunst ist wertvoll. Und manchmal braucht es lange Zeit, um bedeutende Kunst einzuschätzen. Wenn wir diese, sagen jetzt mal, die bedeutendsten Kunstwerke des Jahres 1913, das ist vollkommen unterschiedlich. Das erste Ready-Made von Marcel Duchamp, zu seiner Zeit vollkommen wertlos, weil noch nicht mal als Kunst angesehen. Ein schwarzes Quadrat von Malevich, quasi auch gar nicht bezahlbar, weil es gar nicht als Kunst wahrgenommen wurde. ein Potsdamer Platzbild von Ernst Ludwig Kirchner und nehmen wir noch dazu den Turm der Blauen Pferde von Franz Marc. Alles 1913 entstanden. In diesem Jahr quasi wäre das gar nicht, hätte man gar keinen Wert dafür gehabt.
Und heute hunderte von Millionen.
Wir haben und das Wichtige ist, was hat ein Kunstwerk für eine Bedeutung und wenn es eine Relevanz hat für den Künstler und für die Zeit und für die Kunstgeschichte, dann ist es auch sozusagen in höchstem Maße wertbeständig. Aber die allergrößten sind die Menschen, die in der Gegenwart erkennen, das ist bedeutende Kunst. Dafür gebe ich Geld aus, wenn ich es denn habe. Und ich halte auch durch, wenn 10, 20, 30 Jahre lang alle nur über mich lächeln. Und ich behalte es trotzdem, weil ich weiß, das ist bedeutend. Und
ja, das wie sind erkennen die Sie das denn? Wie erkennen Sie das denn, was bedeutende Kunst ist?
Das ist eine der aufregendsten und spannendsten Fragen. Und es ist immer eine Kombination aus Hirn und Bauch. Also es ist man muss viel wissen, man muss viel sagen können. So, ich bin in der abstrakten Malerei zu Hause. Wenn ich das jetzt hier sehe, dann habe ich wirklich das Gefühl, hier gibt es eine neue Entwicklung. Das ist eine Innovation, die hier gerade stattfindet. Als der amerikanische Expressionismus kam oder als die Pop-Art kam, da haben die weisesten Leute gemerkt, das ist eine neue Epoche. Das ist hier zwar Comic-Malerei und es geht hier nur um Suppendosen, aber in einem übertragenen Sinne ist das genauso bedeutend wie die Malerei der Brücke oder was die Impressionisten gebracht haben. Wenn man in der Lage ist, das zu erkennen, dann ist man sehr weit vorne. Aber ich finde, wenn, gucken Sie auf unsere Gegenwart, es ist ganz verwirrend natürlich. Es sind Millionen Dinge, die gleichzeitig entstehen, gleichzeitig geschehen in den Ateliers. Und ich bin sicher, dass wir einen der bedeutendsten Künstler, der später sozusagen in unserer Zeit verortet wird, überhaupt noch nicht kennen.
Gibt es denn Kunstwerke, wo es Ihnen unheimlich wehtut, wenn die jemand ersteigert, auch wenn Sie dann da keinen Gewinn mit erwirtschaften können mit der Villa Griesbach, und es Ihnen da im tiefsten Herzen doch lieber wäre, sehen die noch etwas länger?
Das gibt es eigentlich jeden Tag und das gehört auch dazu. Also das ist eine richtig intensive Beziehung, die man mit diesen Kunstwerken hat. Man hat die für ein paar Monate anvertraut von Privatbesitzern. Man schaut sie an, ich schreibe darüber, ich sozusagen steigere mich sehr in dieses Kunstwerk hinein, lese alles darüber und dann versuche ich Käufer dafür zu finden und anzustecken mit meiner Begeisterung. Und dann gibt es natürlich diese Wehmut, am Tag nach der Auktion ins Büro zu kommen und es ist einfach leer und das ganze Haus ist einfach leer, weil alles sozusagen glückliche neue Besitzer gefunden hat. Das ist schon immer ein Horror-Vakui, aber ja, das gehört dazu. Und wenn man dann aber mitbekommt, welche Begeisterung oder Glück manches Bild bei dem neuen Besitzer ausgelöst hat, dann ist das auch sehr tröstlich. Und dann kann man mit Lust sich wieder darum kümmern, neue Bilder zu finden.
Florian Illies, noch einmal im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, der seit vielen Jahren in Berlin lebt. Ist das Ihre Heimat geworden?
Berlin ist sehr, sehr vieles. Aber es gibt das wunderbare Wort von Karl Scheffler, der das Buch über Berlin geschrieben hat, Berlin ein Stadtschicksal, und da steht sehr viel Wahres drin über Berlin. Da steht aber vor allem der wahrste Satz drin: Berlin kann alles sein, aber nie Heimat. Und er beschreibt perfekt im Jahr 1910, was Berlin ist. Nämlich Berlin ist immer der Ort für Menschen, die von etwas anderem träumen. Deswegen sind sie alle immer hierher gekommen. Die Hugenotten, die Wehrdienstverweigerer und die Start-up-Unternehmer. Das zieht sich über die Jahrhunderte, dass man hierher kommt, um sich neu zu erfinden, um etwas Neues mit dieser Stadt als dauernder Frischzellenkur zu erfinden. Und ich habe das auch natürlich genossen, aber ich leide hier immer daran, dass diese Stadt kein Gestern kennt. Und diese Stadt hat so ein wunderbares Gestern. Es hat eine der größten und großartigsten Kulturgeschichten, Architekturgeschichten. Aber diese Stadt und die Menschen, die hier sind, haben einen anderen Tempus. Das ist das Präsens. Das ist immer das Präsens. Ich liebe sehr das Plusquamperfekt. Ich liebe das Präteritum. Und das macht mich oft rasend, dass ich den Menschen sage, schaut hier an dieser Ecke, hat Musil den Mann ohne Eigenschaften geschrieben, hier an dieser Ecke.
Dublin, Alexanderplatz.
Und hier an der nächsten Ecke.
Hier hat Josef Roth gesessen. Da hat er gewohnt, in der Mommsenstraße 3.
Und fünf Häuser weiter hat Tucholsky die Weltbühne herausgegeben. Das ist in dieser Stadt nicht präsent. Ich habe es sozusagen 15 Jahre beklagt, dann habe ich aber irgendwann erkannt, es hat keinen Sinn. Das ist die DNA dieser Stadt, ist vorwärts, vorwärts, vorwärts. Aber ich brauche eine Stadt, die aus der Vergangenheit kommt und aus der Vergangenheit lebt und trotzdem mitten in der Gegenwart ist. Und vielleicht kann man ja auch sozusagen Heimat für sich finden, ganz neu, und gar nicht hat das so viel damit zu tun, ob man an dem Ort jetzt gerade geboren ist, sondern ob man an dem Ort das Gefühl hat, hier hat man Wurzeln.
Und eine Wurzel kann ja vielleicht nun Hamburg werden. Da liegt Reinbek vor den Toren mit seinem Rowohlt Verlag, den Florian Illies ab Januar leiten wird. Sie hörten die Wiederholung eines Gespräches vom November 2017. Nachhören können Sie es natürlich noch einmal unter deutschlandfunkkultur.de. Klaus Bokatzky sagt Danke und Tschüss.